Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Ionentriebwerke. Viel Spaß! Es klingt wie Science Fiction, das Ionentriebwerk. Aber tatsächlich sind Ionentriebwerke seit Jahrzehnten erfolgreich in der Raumfahrt im Einsatz. Zwar führten sie bisher eher ein Nischendasein, aber es sieht so aus, als würden sie gerade vor ihrem großen Durchbruch stehen. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel. Denn hier gibt es jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Was diese Woche noch so Spannendes in der Raumfahrt passiert ist, verrate ich dir am Ende des Videos, also dranbleib. Was soll das sein, ein Ionentriebwerk? Naja, ein Triebwerk, das mit Ionen funktioniert. Wow, ein Wort mit sich selbst erklärt. Nee, 10 Tabu-Minuspunkte. Wenn wir in der Raumfahrt etwas antreiben möchten, brauchen wir Schub. Aber im Gegensatz zu einem Schiff oder Flugzeug, das zum Beispiel einen Propeller nutzen kann, um das umgebende Medium Wasser oder Luft für den Vortrieb zu nutzen, sind wir im Vakuum des Weltraums auf das Rückstoßprinzip alleine als Vortrieb angewiesen. Das stimmt jetzt nicht so ganz. Es gibt noch ein paar Exoten, wie zum Beispiel das Sonnenwindsegel, aber dazu mache ich in Zukunft nochmal ein eigenes Video. Also Rückstoß. Wenn wir unser Raumschiff im Weltraum beschleunigen wollen, müssen wir Masse in entgegengesetzter Richtung rauswerfen. Abhängig wie viel Masse wir rauswerfen und mit welcher Geschwindigkeit wir das tun, erhalten wir einen Rückstoß. Schau dazu gerne mein Video über die Raketengrundgleichung und Raketentriebwerke an. Das verlinke ich dir hier. Bei chemischen Raketenantrieben muss ich nicht nur die Stützmasse, die ich hinten rauswerfen will, mitnehmen, sondern auch die chemische Energie. Das passt bei Raketen jetzt ganz gut, dass ich viel thermische Energie mit meinem Treibstoff freisetze, die ich dann nutze, um das Abgas schnell auszustoßen. Ionentriebwerke benutzen einen anderen Ansatz. Stell dir vor, du müsstest dir um die Energieversorgung keine Sorgen machen. Zum Beispiel, weil genug elektrische Energie aus Solarzellen oder einem Reaktor zur Verfügung stehen. Dann müsstest du dir noch überlegen, wie du aus dieser elektrischen Energie Schub erzeugen kannst. Wir wollen also eine kleine elektrische Kanone bauen, die Masse mit hoher Geschwindigkeit rauswirft. Und hier kommen dann Ionen ins Spiel. Aber was sind Ionen? Ein Ion ist ein elektrisch geladenes Teilchen. Das kann ein Atom oder Molekül sein. Wir beziehen uns jetzt aber auf Atome. Atome haben im neutralen Zustand genau so viele Elektronen wie Protonen. Hat ein Atom Elektronenmangel, also weniger Elektronen als Protonen, ist es positiv geladen. Hat es einen Elektronenüberschuss, ist es negativ geladen. Ein Ionentriebwerk macht sich jetzt diese Ladungsträger oder diesen Ladungszustand zunutze, um mit einem elektrischen Feld die Ionen mit sehr hoher Geschwindigkeit auszustoßen. Geil, mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Nee, leider nicht. Das wäre natürlich super und würde viel Impuls generieren. Der Impuls ist ja abhängig von Masse und Beschleunigung. Also schnell rauswerfen gibt mehr Impuls als langsam rauswerfen. Da die benötigte elektrische Energie aber quadratisch mit der Endgeschwindigkeit der Ladungsträger eingeht, die Geschwindigkeit aber nur linear in den Impuls, den wir haben wollen, ist es nicht effizient, beliebig hohe Ausstoßgeschwindigkeiten anzustreben. Mit diesem quadratischen Zusammenhang brauche ich für eine Verdopplung der Austrittsgeschwindigkeit das Vierfache an Energie. Da kommt man dann schnell in Leistungsklassen, wo eine höhere Austrittsgeschwindigkeit ja in keinem Verhältnis mehr zu der benötigten elektrischen Leistung steht. Also unverhältnismäßig große Solarpaneele oder riesige Reaktoren, die ich ja dann auch wieder beschleunigen muss. Aber nochmal zu den geladenen Teilchen. Wo kommen die her? Bei Ionentriebwerken nimmt man für gewöhnlich Edelgase. Warum Edelgase? Edelgase haben eine Reihe von Vorteilen. Zum Beispiel sind sie unter den Einsatztemperaturen gasförmig und so kann man sie leicht handhaben und in den Antrieb zudosieren. Dazu kann man Edelgase einfach in Tanks über sehr lange Zeiträume lagern, weil sie als Edelgase nicht mit dem Tank oder den Leitungen reagieren wollen. In ihrer elementaren Form sind Edelgase völlig zufrieden mit sich selbst und bestehen aus einem Gas mit einzelnen Atomen als Bestandteil. Wenn ich so einem ungeladenen Edelgasatom jetzt ein Elektron mopse, ist es plötzlich positiv geladen und ich kann es in einem elektrischen Feld beschleunigen. Das Elektron bekomme ich am einfachsten mit roher Gewalt aus dem Atom. Dazu beschieße ich mein ungeladenes Edelgasatom ununterbrochen mit Elektronen. Dann ist es nur eine Frage von Wahrscheinlichkeiten und Zeit, dass ein freies Elektron ein gebundenes Elektron aus der Hülle eines Edelgasatoms schlägt. Jetzt fehlt dem Edelgasatom also ein Elektron und so ist es nach unserer Definition ein geladenes Teilchen, ein Ion. Die so gebildeten Ionen kann ich jetzt in einem elektrischen Feld beschleunigen und bekomme dank unseres Kumpels Newton einen Impuls in die entsprechend gegengesetzte Richtung der Teilchenbeschleunigung. Damit sich mein Raumschiff nicht elektrostatisch auflädt und die Ionen nach dem Ausstoß nicht wieder zum Raumschiff zurück wollen, was das Raumschiff dann unnötig bremsen würde, ist es clever, den Ionenstrahl nach dem Austritt zu neutralisieren. Das mache ich, indem ich am Ionentriebwerksaustritt mit einer Kathode wieder Elektronen in den Ionenstrahl gebe und die Ionen so wieder zu ungeladenen Edelgasatomen mache. Okay, klingt alles super, aber warum fliegen Raketen dann nicht mit Ionentriebwerken durch die Gegend? Und jetzt kommen wir zu den großen Nachteilen von Ionentriebwerken. Der geringe Schub. Zwar sind Ionentriebwerke unglaublich effizient, wenn es darum geht, wie viel Schub sie aus einer gegebenen Menge Stützmasse generieren können, in unserem Fall das Edelgas, aber dieser Schub ist sehr, sehr klein. Die Leistung aktueller Ionentriebwerke reicht gerade, um ein Blatt Papier hochzuheben. Und das bei elektrischen Eingangsleistungen im Kilowattbereich. Die nächste Generation wird bei entsprechend großer Leistungsaufnahme dann schon genügend Schub haben, um eine Tafel Schokolade zu heben. Das ist jetzt natürlich eine beachtliche Verbesserung, aber natürlich weit, weit, weit entfernt davon, Nutzlasten in den Weltraum zu befördern. Jetzt hatte ich aber zu Eingangs erwähnt, dass Ionentriebwerke schon seit Jahrzehnten im Einsatz sind. Und zwar in Satelliten und Raumsonden. Wenn eine Sonde sich in einem stabilen Orbit befindet, reichen auch geringe Schubmengen, um mit der Zeit große Geschwindigkeitsänderungen zu erzielen. Vereinfacht gesagt, wenn ich das Triebwerk lange genug laufen lasse, kann ich damit auch sehr schnell werden. Wenn wir uns die 2007 gestartete Dawn-Sonde anschauen und auf ein alltägliches Beispiel übertragen, dann brauchte sie für den Sprint von 0 auf 100 km/h ganze 4 Tage. Bei einer Missionslänge von mehreren Jahren kann man aber auch mit dieser geringen Beschleunigung beachtliche Geschwindigkeiten erreichen. Insgesamt liefen die Ionentriebwerke von Dawn fast 6 Jahre und führten zu einer Geschwindigkeitsänderung von über 11 km pro Sekunde. Das sind über 41.000 km/h. Aber wir haben noch einen bekannten Anwendungsfall. Die Starlink-Satelliten von SpaceX benutzen Ionentriebwerke. Und zwar, um von ihrem Initialorbit, wo die Falcon 9-Rakete sie aussetzt, in ihren Zielorbit zu gelangen. Das macht absolut Sinn, denn die Starlink-Satelliten verfügen über große Solarpaneele und so steht die elektrische Eingangsleistung zur Verfügung. Aber auch über die Lebensdauer können die Starlink-Satelliten mit den Ionentriebwerken ihren Orbit anpassen, um dem Absinken durch atmosphärischen Widerstand entgegenzuwirken. Vielleicht viel wichtiger aber ist, dass die Satelliten so auch kontrolliert zum Absturz gebracht werden können, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben oder wenn sie Hindernissen ausweichen müssen. Und was bringt die Zukunft? Die NASA forscht intensiv an stärkeren Ionenantrieben, um die Reisezeit zum Beispiel zum Mars zu verkürzen. In nächster Zeit startet eine Reihe an unbemannten Missionen mit Ionentriebwerken. 2021 zum Beispiel die NASA-Mission DART, um einen Asteroiden und seinen Mikromond zu besuchen. Später dann die ESA-Mission HERA, die den gleichen Asteroidenmond untersuchen wird. Aber auch das Lunar Gateway, die geplante Raumstation um den Mond, soll mit Ionentriebwerken ausgestattet werden. Halten wir fest, für alles, wo viel Schub erfordert wird, werden wir weiter konventionelle chemische Raketenantriebe brauchen. Es gibt jedoch bei langen Missionsdauern eine Reihe an Anwendungen, für die Ionentriebwerke durch ihre Effizienz prädestiniert sind. Wir hatten eine weitere spannende Woche in der Raumfahrt und so kommen wir zu den KW-18 Senkrechtstarts. Die NASA hat 3 Teams ausgewählt, die Landesysteme für die Artemis-Mondmissionen entwickeln sollen. Das ist nicht irgendwann, sondern die Mondlandung ist für 2024 geplant. Vor 50 Jahren waren zuletzt Menschen auf dem Mond und jetzt soll es wieder soweit sein. Und diesmal wird eine Frau die ersten Schritte auf dem Mond machen. Es soll auch kein kurzes Aussteigen wie bei Apollo mehr werden, sondern der Auftakt zu einer intensiven Erforschung und schlussendlich permanenten bewohnten Basis werden. Einen ganz anderen Ansatz als vor 50 Jahren wählte die NASA bei dem, wie sie das machen möchte. Ähnlich wie das die NASA mit den Cargo Dragon und den Crew Dragon Flügen gemacht hat, hat die NASA einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Diese Woche fiel die Entscheidung dann für 3 Teams, die den Auftrag für die Entwicklung eines Landesystems bekommen haben. Die Entscheidung fiel für Blue Origin, das Unternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Das geht mit einem 3-stufigen Lander ins Rennen. Der soll mit der Blue Origin eigenen New Glenn Rakete und der Vulcan Rakete von ULI gestartet werden. Team 2 ist Dynetics. Es geht mit dem Dynetics Human Landing System an den Start. Eine einzige Struktur, die die Aufstiegs- und Abstiegsfunktionen bietet und über abspringbare Tanks verfügen soll. Das System soll dann auch mit der Vulcan-Rakete der ULA gestartet werden. Last but not least, der alte Hase in den NASA-Ausschreibungen, SpaceX wird sein Starship für die Mondlandung optimieren. Das Starship soll dann mit einer Super Heavy gestartet werden und muss dann im Erdorbit betankt werden, um genügend Treibstoff für eine Mondmission zu haben. Alles Fähigkeiten, die SpaceX seit Jahren plant, aber bisher noch nicht umgesetzt hat. Dazu noch der straffe Zeitplan. Klingt ganz nach dem Geschmack von Elon Musk. Das sind drei völlig verschiedene Konzepte und ich bin sehr gespannt, wie sich die Konzepte mit dem frischen NASA-Geld weiterentwickeln werden und wer dann am Ende das Rennen machen wird und die erste Amerikanerin auf den Mond bringen wird. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Wenn das Video heute dir gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.